So, wir laufen schon übrigens.
Ja, das ist alles anders heute. Trotzdem gibt es die Musik oder gibt es nicht?
Das weiß ich nicht.
Muss das CEO entscheiden.
Ach so, das weiß ich noch nicht.
Das weißt du noch nicht.
Na, lass uns das Endergebnis mal anhören, ob da Musik reinpasst oder nicht.
Schwarz und Rubai. Feedback-Freitag.
Herzlich willkommen, Simon Schwarz.
Die Stimme, die Sie hören, ist die von Manuel Rubai oder wie er von manchen liebevoll genannt wird, Rubby.
Herr Rubby. Herzlich willkommen. Das ist eine Sonderfolge. Es ist ein erster Feedback-Freitag. Wir haben schon einen versucht, ist uns nicht gelungen. Jetzt versuchen wir einen mit neuem Modus.
Wenn Sie ihn hören, ist uns gelungen.
So ist es. Wir haben folgenden Modus. Das ist jetzt sozusagen die erste Sonderfolge. Falls Sie diese Folge, falls Sie noch nie diesen Podcast gehört haben, dann fangen Sie mit einer anderen Folge an, weil hier gehen wir nur auf, also nur unter Anführungszeichen, auf HörerInnen-Reaktionen ein, weil die schon so ausgeufert sind, dass wir in der klassischen Folge keine Zeit mehr dafür haben. Deshalb.
Es geht hier hauptsächlich um Unwahrheiten, die Herr Schwarz gesagt hat.
Genau. Leute fühlen sich durch Herrn Schwarz mitunter getriggert. Oder wie du sagen würdest, getriggert.
Getriggert fühlen Sie sich?
Ja. Wir nehmen auch hier noch nicht alle, weil alle, manches wiederholt sich auch. Aber ich versuche einen breiten Querschnitt aller Reaktionen sozusagen hier.
Es ist ein Gewitter.
Es ist ein Gewitter. Und du hast bitte eine zeitliche Beschränkung für jede Antwort.
Und es geht auch ein Gewitter über mich herein.
Ungefähr
fünf. Es bricht ein Gewitter über mich
herein. Ungefähr fünf Minuten. Ist das denkbar?
Ja, da muss ich mir meine
Uhr mal. Die Uhr geht aber immer erst los, wenn ich sozusagen den Brief vorgelesen habe. Wir fangen an.
Und es ist mehr ein Stimmungsbild oder was? Es ist ein Stimmungsbild, das sich mehr gegen mich ergibt oder so, oder was?
Nein, das ist natürlich, die meisten gehen eher an uns beide. Die Lisa schreibt: In der heutigen Folge redet ihr über Geschlechtsumwandlung.
Hallo Lisa, es tut mir wahnsinnig leid, ich entschuldige mich.
Und Manuel hat sich die Frage gestellt, ob es Menschen gibt, die diese Entscheidung dann auch bereut haben. Dazu habe ich eine kleine Anekdote. Ich arbeite als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Vor ein paar Jahren bekamen wir eine Patientin mit einem schweren Schädelhirntrauma. Wir erfuhren dann, dass die Patientin als Mann bzw. Bub geboren wurde und sich vor vielen Jahren zur Frau umoperieren ließ. Das Tragische war dann, dass sie, als sie nach dem Tiefschlaf wieder erwachte, sich an die Phase, die Zeit, als dieser Prozess bezüglich Geschlechtsumwandlung stattfand, nicht mehr erinnern konnte. Das heißt, sie war dann körperlich eine Frau, aber im Geiste der Mann, der sie vor der Umwandlung war. Leider waren die Hirnschäden auch so groß, dass wir sie darüber nicht sinnergreifend aufklären konnten. Ein wahnsinniges Dilemma. Ich wäre neugierig, wie die Geschichte weiter verlaufen ist.
Bist du deppert? Das ist heftig.
Ist wirklich ein unfassbar dunkles Gedankenexperiment. Also das ist, sich darauf einzulassen. Das ist der blanke Horror.
Wahnsinn. Aber gut, da kann ich jetzt nicht fünf Minuten dazu reden, weil ich dazu nichts zu sagen habe.
Genau. Das musst du auch nicht. Fünf Minuten wäre nur die Obergrenze. Du kannst
selbstverständlich Wahnsinn, ja.
Mal nix sagen. Das kannst du nicht. Ich kenne dich gut genug. Aber ich habe es ganz bewusst an den Anfang gesetzt, weil ich finde, es ist etwas, worüber man sehr lange nachdenken kann und wahrscheinlich zu keinem Ergebnis kommen wird. Vielleicht eine Geschichte, die Franz Kafka heute schreiben würde, habe ich mir gedacht.
Hätte mich auf jeden Fall auch interessiert, wie diese Geschichte weitergegangen ist.
Gut, nichts mehr zu sagen, dann machen wir weiter. Wir haben viel vor. Mhm. Die Anna schreibt, ich zitiere: Hallo, ich finde nicht, dass es gerechtfertigt ist, über das Aussehen von Frauen zu urteilen, noch dazu ohne jeglichen gesellschaftskritischen Kontext. Ich würde auch meinen, es schickt sich für Männer noch weniger, insbesondere wenn ein solcher in Beziehung ist mit einer wesentlich jüngeren Frau und dann monieren, dass 50-jährige Frauen wie 35 ausschauen wollen. So viel Blindheit verstehe ich nicht. Es ist mir sehr unangenehm, private Fakten in meine Kritik zu packen, aber in dem Fall untermauern sie einfach zu stark die Wurzeln meiner Verärgerung, ohne dass ich viele Worte verlieren muss. Dazu muss ich sagen, ich habe den Brief ein bisschen eingekürzt. Es ging für alle, die sich nicht auskennen, um die Tatsache, dass du dich darüber beschwert hast, dass es vor allem in Hollywood sehr viele sehr stark operierte Frauengesichter gibt. Wir haben uns dann verzettelt bis hin zu Zahnbleaching und Botox. Verstehst du ein bisschen etwas von diesem Vorwurf oder möchtest du das alles von dir?
Nein, ich weiß gar nichts von mir. Ich entschuldige mich wahnsinnig dafür, wenn ich Sie da irgendwie beleidigt habe. Ich verstehe zwar überhaupt nicht, was das jetzt mit einem Mann mit mir jetzt zu tun hat, weil ich habe ja niemanden kritisiert, der, ich verstehe den Feminismus dabei nicht, muss ich einfach gestehen, weil das ist ja, jeder darf sich operieren, wenn er will, gar keine Frage, nur ich habe auch das Recht, dass es mir nicht gefällt und ich finde es wahnsinnig schade und über das habe ich mich hauptsächlich beschwert, wahnsinnig schade, wenn ich Schauspielerinnen anschaue und ich sehe keine Gesichtsmimik mehr, weil sie komplett regungslos nur noch mit großen Augen spielen können, weil sie das, der Rest des Gesichtes, die Stirnfalten, die ganzen kleinen Falten um die Nase herum und um die Augen herum nicht mehr bewegen. Schlussendlich ist es so, und deswegen verstehe ich es gar nicht, ich finde Frauen, die altern, attraktiv, fertig. So einfach ist es. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man mit 50 aussehen möchte wie 35. Ich möchte gut aussehen mit über 50, aber ich möchte nicht mehr aussehen wie 35, sondern ich möchte frisch und vital aussehen wie in dem Alter, in dem ich bin. So geht's mir. Also wenn ich da wen beleidigt habe, dann tut's mir leid. Also ich verstehe die Kritik nicht, muss ich gestehen. Deswegen, ich mache es jetzt ganz kurz.
Okay. Ich glaube, aber man muss es nicht so extrem machen wie Frau Kidman, die du genannt hast, sondern es gibt ja auch Abstufungen und wenn jemand gerne ein bisschen etwas verändern möchte, finde ich, kann man das ja machen. Es ist ja eine Entscheidung über den eigenen Körper.
So ist es. Das finde ich eben auch. Das ist ja Männern und Frauen völlig unvoreingenommen. Also das darf man, jeder darf sich operieren, wenn er das möchte. Ja.
Seinen unbenommen.
Danke, dass ich gesucht habe. Dankeschön.
Gut.
Ich finde nur, ich persönlich finde zum Beispiel diese hochgespritzten Lippen nicht hübsch. Ich finde aber das ist ja egal. Es gibt ja unterschiedliche Schönheitsideale und ich gehe nicht mit diesem aktuellen Schönheitsideal. Mit dem gehe ich nicht mit. Und ich hatte, glaube ich, auch Julia Gschnitzer, glaube ich, die verstorben ist, glaube ich, in dieser Folge, ist lange her, ich habe sie mir jetzt nicht nochmal angehört, mit erwähnt, dass ich der Meinung war, dass sie so eine wunderschöne alte Frau war. Und ich fand sie wirklich unfassbar attraktiv. Und sie hat in ihrem Leben nie was gemacht, sondern war einfach eine wahnsinnig schöne, alte, attraktive Frau. So wie es unfassbar alte, schöne Männer gibt. Ja. Das finde ich einfach. Ja. Ich finde, das Entscheidende dabei, oder ich finde auch, dass man was machen kann, wenn man das möchte. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde halt, du solltest frisch aussehen. Und ich finde es als Schauspielerin oder Schauspielerinnen in dem Fall, weil es betrifft alle, auch Männer und alle, die dann so viel verändern, dass ihre Mimik nicht mehr dabei ist und die Falten ganz glatt sind und die Gesichter so wenig Mimik haben. Das finde ich einfach schade.
Gut, Herr CEO, vielen Dank. Wir machen.
Aber es tut mir leid, sie hat auch geschrieben, sie kommt zu uns nach Linz. Sie darf sich gerne melden. Ich entschuldige mich auch gerne persönlich bei ihr, wenn ich in irgendeiner Weise auf den Schlips getreten bin.
Ich möchte jetzt was Bestärkendes von der Martina vorlesen. Es freut mich als Psychotherapeutin vor allem, dass ihr eure eigenen Ängste immer wieder aussprecht, ob große oder kleine. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ihr einen Beitrag leistet, ein Stück zu enttabuisieren und das auf eine leichte Art und Weise. Danke, Martina. Möchtest du dazu was sagen?
Nein.
Warum? Es war noch kein, weil, wie Sie vielleicht wissen, aus einer ganz frühen Folge, Herr Black kann mit Lob nicht umgehen. Das ist etwas, was, wo ich vielleicht bald psychotherapeutische Hilfe brauche, weil du dich auch mit mir gemeinsam nicht freuen kannst. Wir gehen gestern in Graz, war wirklich eine fantastische Vorstellung. Und ich habe das Gefühl gehabt, du hast dich auf der Bühne über die Vorstellung mit mir gemeinsam gefreut. Ja, und ich wollte diese Freude noch sozusagen zumindest 5 Minuten danach mit in die Garderobe ziehen. Dafür standest du aber schon nicht mehr zur Verfügung.
Nein, ich hatte auf der Bühne sehr viel Spaß. War ganz ein tolles Publikum, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich hatte den Eindruck, es hatten die Leute viel Spaß. Und das ist schön, es macht mich glücklich. Aber wenn ich von der Bühne abgehe, ist diese Sache erledigt.
Ja.
Denke ich lieber darüber nach, was haben wir nicht gut gemacht und wo müssen wir nächstes Mal was anders machen.
Das finde ich sehr richtig. Das schätze ich auch sehr. Und es ist hochinteressant, kleines Detail. Wir haben den Podcast ja mal gestartet, weil wir sozusagen über unsere Arbeit sprechen wollen. Die erste Hälfte ist manchmal sehr knapp, weil wir eine Szene rausgehauen haben und dauert, wenn das Publikum weniger reagiert, war da, ich glaube, die Untergrenze waren 36 Minuten und gestern in Graz waren es 43 Minuten beim gleichen Text. Das heißt, liebe Menschen, Sie arbeiten natürlich aktiv mit uns.
Naja, aber das hat natürlich auch, also wir reagieren nicht anders auf das Publikum immer natürlich und
ja, aber ich glaube, es lag schon an den Grazerinnen und Grazer, die uns mit einer gewissen Anfangseuphorie gleich gegenübertraten.
Im Prinzip probieren wir aber natürlich schon noch immer ein bisschen was aus, deswegen kann es nicht ganz gleich sein.
Das stimmt.
Dieses Stück ist noch lange nicht fertig.
Das stimmt.
Nie, glaube ich.
Wird nie fertig sein.
Nie.
Gut, der Martin schreibt: Liebe gern gehörte Simon Blake und Manuel Rubby. Der CEO des Podcasts hat jüngst darüber nachgedacht, wie leicht die Zerstörung und wie schwer das konstruktive, aufbauende Wachsen in die Welt kommt. Michael Köhlmeier hat das, finde ich, in seinem Buch Geschichten über die Bibel sehr treffend analysiert. Ich habe die Passage rausgesucht. Also Martin zitiert jetzt Köhlmeier und ich zitiere Martin, der Köhlmeier zitiert. Wer die Zerstörung will, der braucht keinen Plan. Nie ist der Mensch freier in allem, was er denkt und tut, als wenn Ziel und Ende seines Trachtens Zerstörung heißen. Ihn brauchen keine Wahrheit zu kümmern, keine Logik, weder Strategie noch Taktik, gewiss nicht Moral, er kennt keine Hemmungen. Was zerschlagen ist, lässt sich nicht mehr zusammenfügen. Ich habe das deswegen nochmal mit reingenommen, weil ich heute, wir haben in dieser Sonderfolge keine Rubriken, aber wenn wir eine Rubrik hätten, würde ich unseren Teamchef Ralf Rangnick gerne als Held nominieren, weil er ein Standard-Interview gegeben hat, was für einen Fußball-Teamchef fantastisch ist, weil er eigentlich fast nicht über Fußball gesprochen hat, sondern vor dem Rechtsruck und dem Klimawandel gewarnt hat. Und
in Europa.
In Europa. Und sozusagen auch etwas ausgesprochen hat, was nicht neu ist, aber was finde ich in dem Sportkontext ganz selten jemand sagt, dass die Rechten einfach einfache Lösungen für hochkomplexe Dinge versprechen und das natürlich der ganz große Irrtum ist.
Ja, ich finde es auch gut, dass du es ausgewählt hast, weil das ist auch genau das, was ich jetzt auch gesagt hätte, ist, man kann sich das gut durchlesen und immer wieder sollte man sich vielleicht tatsächlich dieses Zitat an die Wand schreiben oder auf einen Zettel schreiben und bevor man die Haustür verlässt, immer nochmal draufschauen, denn alle, die nur zerstören, machen es sich wirklich sehr, sehr einfach. Ja. Und das sind eben alles hochkomplexe Themen, die nicht so einfach zu behandeln sind. Also bitte hören Sie genauer hin und glauben Sie nicht alles den Menschen, die einfach nur drauf dreschen.
Die Haustür verlassen ist eine interessante Wortwahl.
Ich glaube, verlassen ist falsch.
Falsch, ich finde es lustig. Eigentlich verlässt man das Haus oder durchschreitet die Haustür. Haustür verlassen...
Das ist, kann man wirklich nicht sagen, aber ich habe die Haustür verlassen. Aber man hat auch die Haustür verlassen, aber man verlässt das Haus natürlich.
Gewisserweise. Gut, das geht ja heute knackig dahin, bitte. Also in dem Tempo.
Nichts zu sagen, gell? Also einen Tag erwischt, wo ich alles hinnehme.
Jetzt wird es aber hart, weil wir haben sozusagen auf unsere Depressionsfolge sehr viel wirklich Berührendes bekommen und in ich versuche das jetzt hier trotzdem Platz haben zu lassen. Wenn du findest, dass das zu intim ist, dann
weiß ich nicht,
aber die Leute schreiben es uns ja.
Aber die haben die geschrieben, dass sie das...
Nein, dann wenn jemand sagt, ich möchte das nicht zitieren, dann zitiere ich selbstverständlich nicht. Okay. Die Leute schreiben gerne dazu, ob der ganze Name zitiert werden soll.
Aber die Geschichte darf zitiert werden, oder was?
Ja.
Was sind sehr, sehr, also wirklich trauriges... Also.
Ich fange mal an.
Tobak, bitte.
Die Patricia schreibt uns, ich bin weder religiös noch esoterisch, aber ich musste mich leider mit dem Tod unfreiwillig auseinandersetzen, da mein Mann mit 49 den Freitod gewählt hat. Wir waren 20 Jahre ein Paar, er war mein Seelenpartner. Dieses Ereignis hat mein ganzes Denken auf den Kopf gestellt. Ich hatte das Verlangen, mich mit dem Danach auseinanderzusetzen und habe sehr viel über das Thema Tod gelesen. Du hast gesagt, das bezieht sich jetzt auf mich, dass du gerne ein bisschen spiritueller werden würdest. Daher kann ich dir ein wirklich tolles Buch empfehlen, Jenseits von Materie von Professor Dr. Oliver Lazar. Ich habe es noch nicht gelesen, werde es mir aber bestellen. Danke für den Tipp. Der Rupert. In einem früheren Podcast habt ihr über Schizophrenie gesprochen. Mein Sohn hat sich leider vor ein paar Monaten das Leben genommen. Er hat an Schizophrenie gelitten. Ich kann als begleitender Vater nur sagen, dass sein Krankheitsverlauf sowas von gemein und hinterhältig war. So erzeugt die Krankheit bei ihm ein ganz großes Misstrauen im Rahmen von Wahnvorstellungen den Menschen gegenüber, die ihn am meisten liebten und fördern wollten. Für mich der einzige Trost dabei ist, dass ich spüre, dass für ihn mit diesem Schritt das Leiden ein Ende hatte und dort, wo er jetzt ist, es ihm definitiv besser geht. Diese Meinung ist dann auch gleich ein Beitrag zur Weihnachtssendung. Ich gehe nämlich voll mit Anke mit, indem ich mir nicht vorstellen kann, dass mit dem Tod alles zu Ende ist.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Vorstellung, muss ich auch. Da muss ich schon auch mitgehen. Das ist eine schöne Vorstellung, dass da nicht alles zu Ende ist. Ich bin natürlich trotzdem so eher naturwissenschaftlich veranlagt. Aber wir wissen es nicht und die Enttäuschung wird nicht groß sein, wenn nichts ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass was ist, wird die Enttäuschung, wenn nichts ist, auch nicht groß sein, weil er dann eben nichts ist. Insofern könnte man natürlich sagen, konsequenterweise, es ist vielleicht leichter und für die Hinterbliebenen auch schöner. Also wir können nichts falsch machen mit dieser Vorstellung. Und ich finde es auch natürlich toll, wenn man das, ja, und es hilft sicherlich auch. Also ich habe nur vollen Respekt vor all diesen Geschichten, die da, und selbst natürlich nur Angst davor, dass einem sowas widerfährt. Hat man, oder?
Krankheitsverläufe sind, glaube ich, sehr oft wahnsinnig gemein.
Ja. Die Welt ist nicht gerecht.
Ja.
Das ist nicht. Das ist so. Es gibt keine Gerechtigkeit in dem Sinn.
Die Angie, wir machen weiter. Die Angie hat den Podcast, das fasse ich ein bisschen zusammen, weil es ein sehr langes E-Mail war, hat den Podcast auch spät erst entdeckt, hat alle Folgen am Stück nachgehört und hat jetzt Angst, dass keine Folgen mehr kommen könnten und sie vergleicht es mit den Gilmore Girls Staffeln, die sie durchgeheizt hat und beim Schauen der letzten Folge ein bedrohliches Gefühl hatte, weil sie dramaturgisch merkte, dass es zu Ende geht. Und dann schreibt sie noch, bedanken möchte ich mich dafür, dass ihr so selbstverständlich und konsequent Dinge aussprecht, zu denen ihr hundertprozentig steht. Wenn es um Umwelt-Klimathemen geht beispielsweise oder feministische Themen und viele andere mehr. Das tut so gut, weil ich glaube, dass wir im Moment den öffentlichen Debattenraum viel zu schnell relativierenden Meinungsäußerungen überlassen. Das finde ich jetzt nämlich deswegen so interessant, weil ich weiß genau, irgendwie spüre ich zumindest genau was, oder ich glaube genau zu wissen, was sie meint und denke mir aber, sollten wir nicht öfters relativieren und aufeinander zugehen? In den Sachen, die wirklich wichtig sind, relativieren wir nicht. Und wahrscheinlich hat sie total recht, dass das wichtig ist. Wie siehst du das?
Na, wir können nicht in wichtigen, manche Dinge können wir ja nicht relativieren. Was sollen wir relativieren bei Naturgesetzen? Physik ist Physik.
Ja.
Wir können nicht relativieren, also die Schwerkraft können wir ja auch nicht aussetzen. Wir können nicht relativieren, ja gut, der Apfel fällt vom Baum, aber ja. Es ist halt, vielleicht fällt er schneller oder langsamer. Das können wir nicht, also das ist absurd. Manche Dinge gibt es einfach, die können wir nicht relativieren. Und das ist eben, wenn sie den Klimawandel zum Beispiel anspricht, also diese Sachen können wir nicht relativieren. Wir können Dinge nicht rückgängig machen. Wir können nur uns dazu verhalten sozusagen und etwas anders tun. Aber relativieren ist sinnlos.
Gut. Danke. Hier ist der Tim.
Hallo Tim.
Am Beginn der letzten Episode seid ihr zur Erkenntnis gekommen, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, welches Kunst erschafft, aber auch Katastrophen auslösen kann. Da stimme ich euch selbstverständlich zu. Der Mensch ist aber auch das einzige Lebewesen, welches die komplexen Auswirkungen seiner Handlungen erkennen kann, mehr oder weniger. Da aber auch der Mensch Teil der Natur ist, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, ist alles, was der Mensch anrichtet bzw. wieder repariert, ein natürlicher Ablauf. Es würde ja einem Termitenbau auch niemand als Zivilisation bezeichnen. Die Naturgeschichte zeigt, dass sich schon einige Lebewesen auf diesem Planeten selbst entsorgt haben. Da sollten wir unsere oben genannte Einzigartigkeit nutzen und versuchen, uns nicht auszurotten. Da bin ich aber trotz allem positiv eingestellt. Schließlich ist alles im Wandel zur Nachhaltigkeit und lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Wenn man bedenkt, dass erst in den 1960er Jahren die Umweltverschmutzung entdeckt wurde, ist das in Erdzeitaltern gerechnet nicht einmal ein Wimpernschlag. Liebe Grüße aus Hallstatt.
Ja, kann ich mir wieder recht geben, aber es stimmt nicht mit den 60er Jahren. Es ist ein bisschen früher. Also es ist tatsächlich schon... Es gibt schon Studien aus den 30er Jahren sogar.
Wirklich?
Ja. Ja, sind da eher meteorologische Studien, wo es noch nicht so ganz klar auf die Umweltzerstörung geht, aber wo schon festgestellt wurde, dass wir meteorologische Veränderungen haben, die haben wir tatsächlich sehr, sehr früh schon. noch früher, also schon vor den 60er Jahren. Aber so richtig los, hat er natürlich recht, ging es da mit diesem Bewusstsein und so, ging es da früher los. Zuerst war das eher ein meteorologisches Phänomen, aber es gab sehr frühe Berechnungen, dass es eine Erderwärmung geben könnte. Übrigens sind die, wenn wir schon genau sind, die Clapper-Frome-Berechnungen sehr, sehr genau, die frühen.
Wann waren die?
72.
72.
Ja, glaube ich, 72 war das.
Die Melita schreibt, hat zwei E-Mails geschrieben, es ist eigentlich sehr lustig losgegangen, wurde dann doch noch heftiger. Ich mache das jetzt mal chronologisch. Sie ist auch erst vor kurzem auf den Podcast gestoßen und dann reingekippt. Und sie schreibt, nun würde mich Folgendes interessieren, was isst Simon Schwarz als Veganer, wenn Oma Eberhofer kocht?
Aber das ist so ab, soll ich das antworten?
Ja.
Das ist ganz simpel, wenn ich eine Rolle spiele, bin ich die Rolle und nicht ich.
Das heißt, die Rolle kann auch Fleisch essen?
Ja, sicher. Die Rolle tötet ja auch unter Umständen oder liebt Menschen, ja, die ich privat nicht liebe. Ja, aber sie liebt Menschen, die ich privat nicht liebe. Und die Rolle liebt oft Menschen tatsächlich, in der Rolle zumindest.
Ja gut, aber wenn ich jetzt hier versuche, kritischen Journalismus zu betreiben, ich bin natürlich kein Journalist, aber wenn man dieses Gedankenexperiment weiterzöge, bist du ja schnell auch in einer MeToo-Diskussion. Es gibt ja auch Kollegen, die zum Beispiel bei Sexszenen sagen, wir können ja Sex haben, weil es ist ja nur die Figur und das ist ja dann noch viel glaubhafter.
Stimmt.
Das klingt absurd, ist aber tatsächlich oft vorgekommen, kommt leider immer noch vor.
Ja, genau, gibt es tatsächlich, ja.
Also
da würde ich mich natürlich extrem verweigern.
Selbstverständlich. Es ist auch ein harmloses Beispiel, aber ich will damit nur sagen, Rudi Birkenberger könnte natürlich auch Fleischersatz essen, wenn es so aussieht wie Fleisch.
Vollkommen richtig, hast du recht, ja.
Aber da
liegt es wirklich auch daran ein bisschen, dass ich niemanden
die Arbeit aufhalten möchte.
Das ist halt die Figur und so. Und ich gehe schon stark in die Figur rein, habe ich den Eindruck, als Schauspieler. Würde ich mich jetzt schon
sagen.
Würde ich schon eher sagen, dass ich einer bin. Aber ich habe ja auch eine Schamgrenze, eine sehr hoch angesiedelte. Also sagt man hoch, wenn sie früh kommt? Nein, niedrig angesiedelt. Oder wie sagt man? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn ich mich mit Lars Eidinger vergleichen würde, ist Lars Eidinger, hat eine hohe Schamgrenze, also der hat kein Problem, sich ständig nackt zu zeigen.
Niedrige Schamgrenze, würde ich sagen.
Das ist eine niedrige. Ja, dann hätte ich eine sehr hohe, würde ich jetzt einmal sagen.
Oder hoch. Ich glaube, es weiß jede und jeder, was gemeint ist, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was das ist.
Ich würde mich eher als Klosterfrau bezeichnen im Vergleich zu Lars Eidinger.
Ja.
Insofern braucht man da keine Angst haben, wenn man mir eine Szene hat, aber ich emotional zumindestens lasse ich mich sehr stark auf alles ein.
Möchte dich aber sehr darin bestärken, würde behaupten, das ist nämlich die Kunst und der Beruf und das andere nennt sich Exhibitionismus.
Nein, ich lasse mich nicht körperlich ein, sondern emotional.
Ja,
vielleicht ist es das, wobei es schon noch was mit einer Körperlichkeit zu tun hat.
Du bist ein großer Verfechter von Figuren erfinden. Das ist ja auch immer eine Diskussion zwischen uns. Ich habe jetzt Biester gesehen und da spielst du einen großindustriellen Architekten. Kann man so sagen?
Bauhausbesitzer, also Baumarktbesitzer.
Und ich schaue dir zu und vergesse, dass du mein Freund bist.
Ah, wirklich?
Ja.
Das war ein Kompliment.
Ja, damit kannst du umgehen. Deswegen habe ich es versucht, versteckt zu formulieren. Ja,
dann mach weiter.
Gut, Melita schreibt weiter. Wie gendert man deutsche Frauen richtig? Deutschinnen? Gut. Er lacht, der CEO. Und dann schreibt sie, tatsächlich, Fragezeichen, apropos tatsächlich. Tatsächlich wurde von sozusagen in der Häufigkeit überholt in unserem Podcast.
Tatsächlich?
Diese Erkenntnis ist zwar nicht bahnbrechend und rettet nicht die Welt, aber es gibt in einer eurer Folgen dieses Thema. Macht weiter so, passt euch nicht an, verbiegt euch nicht, bleibt euch selbst treu. Ganz liebe Grüße, Melita. Ein paar Tage später kam wieder ein E-Mail von Melita. Ja, ihr macht es eh super. Mein eigener Zugang zu Lob ist, nicht geschimpft ist gelobt genug.
Ist zwar nicht hochphilosophisch, eher im Kalenderspruch zu Hause, aber dafür pragmatisch und emotionslos, sowie keine Nachricht, gute Nachricht. Zum Thema Angst im Zusammenhang mit Krankheit, Vergänglichkeit, Sinnentleertheit, Sterben und so weiter. Ich werde Ende März am 26. Ich auch, interessant. Melita, wir haben am selben Tag Geburtstag. 65 Jahre und wenn euch diese Ängste jetzt schon plagen, dann sage ich euch, dass ihr emotional noch nicht einmal, Achtung Sarkasmus, den Vorhof der Hölle erreicht habt. Finde ich sehr schön. Und ich glaube, Melita hat recht.
Ich glaube auch, ich gehe mit allen Punkten mit Melita mit.
Ich gehe auch mit allen mit und es kommt noch besser und da gehe ich jetzt komplett mit. Meine persönliche Gegenmaßnahme als positiven Abschluss, ich habe meinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlegt. Ja. Ciao e una buona vita, Melita.
Melita macht ja einiges richtig.
Ihr könnt alles vorlesen, erwähnen, ein kleiner Vorteil des Alters, man braucht sie für nichts mehr genieren. Es wäre nichts dabei gewesen, was zum Genieren ist, muss
ich sagen. Ich finde auch, Melita, bis ganz weit fahren.
Triggerwarnung.
Sehr kurz.
Vielleicht, dass wir noch, ja, ich lese es, es ist ein langes E-Mail, ich habe es nicht kürzen können. Ich höre euren Podcast von Beginn an und bin ein großer Fan. Eure Themen sind so vielfältig wie das Leben selbst und ihr scheut euch nicht davor, polarisierende und ernste Dinge anzusprechen. Davon müsste es einfach viel mehr geben. Nur wenn darüber geredet wird, kann sich etwas ändern und das ist auch mein Anlass, euch zu schreiben. Unsere Tochter ist in der 35. Schwangerschaftswoche in Trauterin verstorben. Sie hat einen Knoten in der Nabelschnur und war sonst ein kerngesundes Mädchen. Ich hatte keinerlei Komplikationen in der gesamten Schwangerschaft und wir haben ehrlicherweise nur mehr darauf gewartet, dass unser größtes Glück auf die Welt kommt. Bis dieser Traum ganz plötzlich und unvermittelt geplatzt ist und ich somit vor 4 Wochen genau meine tote Tochter zur Welt bringen musste. Seither weiß ich nicht einmal mehr, dass die Zukunft, die man sich ausmalt, nur Fiktion ist und seither weiß ich, Entschuldigung, einmal mehr, dass die Zukunft, die man sich ausmalt, nur Fiktion ist und wir keinerlei Anspruch darauf haben, dass alles so passiert, wie wir es erträumen. Ihr seid beide selbst Väter und könnt unsere Gefühlslage sicher sehr gut nachempfinden. Ich habe großes Glück, ich habe den besten aller Männer und wir sind uns seit diesem Unglück noch näher gekommen. Meine Familie und Freunde sind wunderbar und sogar mein Arbeitgeber hat mir 1 Jahr Bildungskarenz zugesichert, obwohl ich in einem Job mit großem Personalmangel tätig bin. Mit einer Totgeburt über 500 Gramm stehen mir sonst 8 Wochen Mutterschutz zu. Ich muss ehrlich sagen, 8 Wochen reichen für so ein Trauma nicht aus. Ich arbeite selbst auf einer Intensivstation und weiß nicht, wann ich wieder soweit sein werde, in diesem emotional belasteten Beruf zu arbeiten. Normalerweise hätte ich nur die Möglichkeit, mich von meinem Arzt krankschreiben zu lassen, was dann immer an einer einzelnen Person hängt. Hätte mein Kind unter 500 Gramm gewogen, würde mir gar nichts zustehen. 2 bis 3 Wochen Krankenstand, wieder abhängig von einer Einzelperson, dann wieder Business as usual. Neuseeland ist hier wieder mal Vorreiter. Jacinda Ardern setzt sich nach ihrer eigenen Fehlgeburt für Betroffene ein. Seit 2021 bekommen Paare, die eine Fehlgeburt erlitten haben, zumindest 3 Tage bezahlten Urlaub. Hierbei ist es nicht wichtig, wie schwer das Ungeborene war oder ob es sich bei den Eltern um verheiratete oder gleichgeschlechtliche handelt. Verstehe ich nicht ganz. Sogar in Indien stehen einer Mutter nach einer Fehlgeburt 6 Wochen Krankenstand zu, obwohl sich aufgrund der prekären Arbeitsverhältnisse viele nicht trauen, diesen in Anspruch zu nehmen. Ich finde, dieses tabuisierte Thema gehört auch bei uns andiskutiert. Wäre meine Tochter noch lebend zur Welt gekommen, würden mir 12 Wochen Mutterschutz zustehen. Was ist denn der Unterschied? Meine Tochter wurde geboren, mein Körper hat eine Wunde in der Gebärmutter, meine Hormone spielen Granada und psychisch bin ich im Eck. Würde ich mein gesundes Kind heute im Arm halten, wären die 8 Wochen Schutzfrist ausreichend. In meinem Fall, der leider überhaupt keine Seltenheit ist, über den aber nur wenig bis gar nicht gesprochen wird, wären wohl 16 Wochen angemessen. Und was mir Angst macht, wie wird sich das Ganze entwickeln, wenn eine FPÖ in Österreich Regierungspartei wird? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Chauvinistenpartie irgendwelche Zugeständnisse an psychisch belastete Frauen, die nicht mal zum Anführungszeichen inländischen Bevölkerungswachstum beitragen, macht. Christina, Name dürfte genannt werden.
So, zunächst einmal viel Kraft. Ich finde es wirklich eine unfassbare Geschichte. Aber da muss ich wirklich auch einhaken, weil ich finde das wirklich, ich kann nur so danke für diese E-Mail sagen, weil das ist wirklich auch ein Thema, das hat mich wirklich null am Schirm. Es liegt natürlich auch daran, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, jeder Mensch versucht zu verdrängen, weil das ist ja wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dein Kind verlierst, egal in welchem Zustand es, in welchem Stadium sozusagen es sich gerade befindet. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber das ist ja wirklich völlig egal, wie schwer das gerade ist, ja, ob es geboren ist oder nicht, ungeboren ist oder so, das meine ich damit.
Ja.
Und das ist natürlich ein irres Tabuthema, also ich nehme ich da auch nicht aus. Es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, darüber zu reden, wahnsinnig schwer, darüber nachzudenken, schon eine, diese Vorstellung. Du trägst dieses, also das muss ich wirklich sagen, ich habe dann nur, ich kann dann nur, habe dann nur den höchsten Respekt davor, wenn man das irgendwie schafft, ja. Ich finde auch 16 Wochen noch zu kurz. Mhm. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das dein Leben lang irgendwann rausbringst aus deinem Kopf. Raus wahrscheinlich musst du es auch nicht bringen. Du musst nur lernen, damit umzugehen vermutlich. Weil es ist immer ein Teil. Es wäre eine Wunde, die du in dir trägst. Eine seelische Wunde. Nicht nur eine körperliche, dieses auch. Aber auch eine seelische Wunde, die du nie verlieren wirst vermutlich. Also insofern, klar, das ich finde es erstaunlich, dass das überhaupt nicht besprochen wird, sowas. Es gibt viele Themen, glaube ich, gerade in diesen Bereichen, über die wir überhaupt nie nachdenken. Das sollten wir aber, sollten wir dringend nachdenken. Und sie sagt es ja auch, wenn wir eine rechte Regierung bekommen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass solche Themen in irgendeiner Form besprochen werden. Und da sollte auch jeder zu Hause, jeder Mensch hat eine Mutter. Und bitte, jeder sollte, egal wo er politisch steht, ist völlig egal, wo er steht, er hat immer eine Mutter, er muss eine Mutter haben, ob sie lebt oder nicht lebt, ist völlig egal, er hatte eine Mutter oder hat eine Mutter. Und die hat viel für ihn getan und es war nicht leicht, ihn oder sie, wie auch immer, auf die Welt zu bringen. Und egal, wie er politisch steht, er sollte schon auch ein bisschen darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn und so weiter. Was wäre mit meiner Mutter gewesen? Auch ein Herr Kickl hat eine Mutter und er könnte ruhig auch darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn meine Mutter eine Fehlgeburt hätte. Wie wäre es ihr gegangen?
Danke. Und
also ich kann gar nicht wirklich Danke sagen für diesen, ja, für diesen Brief. Das ist ganz wichtig. Also wirklich, also toll. Toll, nach außen zu gehen und dies und das zu erzählen, uns zu schreiben. Wir sind jetzt, wir haben nicht die Reichweite, dass das wirklich politisch was ändern würde, aber wer weiß, wer uns zuhört. Ich habe keine Ahnung, aber definitiv gehört das. Das ist eine kleine Sache und kostet diesem Land nicht viel. Diese Sachen zu verlängern, ist wirklich mehr als eine Lächerlichkeit. Das ist wirklich, also das ist wirklich, wir haben andere, wir geben andere Summen aus für andere Nutzlosigkeiten.
Ich möchte mich anschließen, obwohl ich fast nichts mehr dazu sagen will, weil du das wundervoll auf den Punkt gebracht hast. Ich möchte es noch zum Abschluss, ich möchte mich bedanken von Herzen für das, was ihr uns offenbart, woran ihr uns teilhaben lässt. Das ist mitunter wirklich überwältigend. Ich muss an der Stelle auch natürlich sagen, aber ich glaube, ihr seid alle, es ist euch auch bewusst genug, dass wir natürlich keine Experten sind und wir können auch keine Therapiefunktionen übernehmen, aber wir können zumindest weitermachen und das alles sehr ernst nehmen versuchen und uns staunend immer wieder den Sachen ins Gesicht sehen, die aus ganz einfachen Gesprächen da so auf uns zukommen an Reaktionen. Und das ist der erste Versuch gewesen, in einer Sondersendung das ein bisschen abzuarbeiten. Auch hier werden wir besser werden, auch hier werden wir präziser werden, auch hier werden wir eine Form finden, die uns dann klarer wird. Das ist ja alles on the fly, was wir hier tun. Ich habe das Gefühl, das war für einen ersten Feedback-Freitag jetzt mal ganz okay. Schreiben Sie uns weiter. Passen Sie aufeinander auf.
Bitte passen Sie aufeinander auf und hören Sie sich zu.
Genau.
Sind Sie versöhnlich, oder?
Ja. Also.
Danke für diese Briefe.
Dankeschön. Mhm.